SRF 3.
Am Morgen gehen bei Sulzer 410 Stellen verloren, am Mittag geht der Chef. Klaus Stahlmann verlässt das Unternehmen in einem schwierigen Moment. Michael Browns gewaltsamer Tod löst eine Debatte über Polizeigewalt in den USA aus. Unser Korrespondent sagt, wo sie nach einem Jahr steht. Eine Schlauchbootfahrt auf der Aare endet im Drama. Im Kanton Bern sterben zwei junge Frauen. Das Wetter am Abend und auch morgen Dienstag zum Teil sonnig, zum Teil bewölkt, stellenweise gibt es Schauer. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Der Winterthurer-Traditionskonzern Sulzer braucht einen neuen Chef. Nach drei Jahren tritt Klaus Stahlmann ab. Völlig überraschend. Der Zeitpunkt für einen Chefwechsel ist äußerst ungünstig, denn Sulzer steht derzeit ziemlich im Gegenwind. Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Klaus Stahlmann wolle sich neuen Herausforderungen widmen, so die offizielle Begründung. Genauere Angaben zum überraschenden Abgang fehlen in der knappen Mitteilung von Sulzer. Es seien persönliche Gründe, ist bei der Pressestelle auf Nachfrage hin zu erfahren. Und der 55-jährige Deutsche bleibe im Amt, bis ein Nachfolger gefunden sei. Eine wichtige Information, die in der Mitteilung fehlt. Es hat wohl pressiert. Sulzer veröffentlichte die Mitteilung während des Börsenhandels, was sehr außergewöhnlich ist. Derart wichtige Neuigkeiten werden üblicherweise vor Handelsbeginn oder nach Handelsschluss publiziert, damit alle Aktionäre die gleichen Voraussetzungen haben, um auf eine solche kursrelevante Nachricht zu reagieren. Außergewöhnlich auch, wie mit freundlichen Worten gespart wird. Unter Stahlmann seien zielgerichtete Maßnahmen ergriffen worden, um Sulzer in ein marktorientiertes, global ausgerichtetes Unternehmen zu transformieren, heißt es nüchtern. Bedauern über den Verlust einer geschätzten Führungsperson tönt anders. Kein Wort auch zur schwierigen Lage Sulzers. Insbesondere die flaue Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie macht dem Unternehmen schwer zu schaffen. Wegen des tiefen Ölpreises halten sich die Sulzer-Kunden zurück. Ihnen fehlt das Geld für Investitionen. Sulzer verkauft deshalb weniger Pumpen und ist gezwungen, die eigenen Produktionskapazitäten zu reduzieren und die Kosten zu drücken. An mehreren Standorten in Brasilien, in den USA und in China streicht Sulzer mehr als 400 Arbeitsplätze, wie ebenfalls heute im Detail bekannt wurde. Im ersten Halbjahr 2015 ging der Umsatz der Pumpensparte um 10% zurück. Auch der Gewinn brach weg wegen des starken Frankens. Dessen ungeachtet ist geplant, Geld an die Aktionäre zurückzuzahlen, statt für Zukäufe oder Wachstumsprojekte einzusetzen. Davon profitiert vor allem der russische Industrielle Viktor Wechselberg. Er kontrolliert rund ein Drittel der Sulzer-Aktien. Sulzer steht also gleich vor einigen Herausforderungen. Und ausgerechnet jetzt muss nun auch noch ein neuer Chef gesucht werden.
In Bruck im Kanton Aargau sind seit dem Mittag Polizei, Feuerwehr und Ambulanz mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Mehr von Thomas Fuchs in den Nachrichten.
Die Polizei hat in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bruck zahlreiche explosive Chemikalien entdeckt. Der Mieter hatte in seiner Wohnung einen Feuerwerkskörper gezündet und sich dabei an der Hand schwer verletzt, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen sind aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Nach einem Unfall mit einem Gummiboot auf der Aare sind zwei junge Frauen in einem Berner Spital gestorben. Die Frauen waren gestern in einer Gruppe mit mehreren Gummibooten bei Belp auf der Aare unterwegs gewesen. Ihr Boot prallte gegen einen Pfeiler und kenterte. Die Frauen konnten zwar aus dem Wasser geborgen und ins Spital gebracht werden, erlagen aber später ihren Verletzungen. Viele Schweizer Flüsse und Seen haben derzeit ungewöhnlich wenig Wasser. Entwarnung ist keine in Sicht. Die Pegelstände werden in den nächsten Tagen weiter sinken, sagt David Volken, Hochwasser- und Gletscherexperte im BAFU.
Um eine Entspannung herbeizusehen, bräuchten wir flächigen, andauernden Regen, und zwar über mehrere Tage. 10, 20 Liter reichen dort nicht pro Quadratmeter. Wir brauchen größere Niederschlagsmengen, um das Defizit aufzufangen.
Mit einer flächendeckenden Wasserknappheit sei aber zurzeit gleichwohl nicht zu rechnen, heißt es beim Bundesamt für Umwelt. Die Schweiz als Wasserschloss Europas verfüge über große Wasserreserven. Im Osten der Ukraine wird wieder gekämpft. Laut der ukrainischen Armee haben hunderte prorussische Rebellen die Regierungstruppen mit Panzern angegriffen. Dabei handelt es sich um einen der heftigsten Angriffe seit der Vereinbarung des Waffenstillstands im Februar. Die Rebellen wiesen die Darstellung der Armee zurück. Zum Angriff auf das US-Konsulat in der türkischen Metropole Istanbul hat sich offenbar eine Gruppe von Linksextremisten bekannt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters schreibt die Gruppe auf ihrer Internetseite, die USA seien Feinde der Völker des Nahen Ostens. Neben den Angriffen auf das US-Konsulat wurde auch ein Polizeiposten in Istanbul angegriffen. Dabei starben mindestens 3 Menschen. Der Franken verliert weiter an Stärke. Der Euro ist erstmals seit der Aufhebung des Mindestkurses Mitte Januar über die Marke von 1.08 Franken gestiegen. Der aktuelle Kurs des Euro beträgt 1.0834 Franken. Und zu den weiteren Börsendaten von SIX Financial Information. Der Dollar wird zu 98,67 Rappen gehandelt. Dann der Swiss Market Index, er liegt bei 9.511 Punkten, plus 1,1%. Und schließlich der Dow Jones Index in New York, er steigt ebenfalls um 1,1%.
Info 3, Abend.
Michael Brown, dieser Name steht für Polizeigewalt in den USA. Vor einem Jahr wurde der 18-jährige Brown von einem Polizisten in der Kleinstadt Ferguson erschossen. Es kam zu Demonstrationen und Ausschreitungen, nicht nur in Ferguson. In Gang kam eine landesweite Debatte über Rassismus, Polizeigewalt und über ungleiche Chancen von Weißen und Schwarzen. Eine Debatte, die noch lange nicht zu Ende ist. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Alles begann mit einem Diebstahl in einer Tankstelle. Ein junger Mann habe eine Kiste Zigarren mitlaufen lassen, heißt es im Polizeifunk. Kurze Zeit später ist der junge Mann, der 18-jährige Afroamerikaner Michael Brown, tot. Erschossen, mitten in einer Quartierstraße, von einem weißen Polizisten. Philip Walker hat alles von seinem Küchenfenster aus gesehen.
This individual Mike Brown, this victim Mike Brown, didn't pose a threat to the police officer. He did not have no weapons. You know, it was inhumane.
Brown habe die Hände hochgehalten, sei unbewaffnet gewesen. Der Polizist habe dennoch geschossen, erzählt Walker Radio SRF. Was folgte, ist bekannt. Tagsüber Demonstrationen, nachts gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den schwarzen Bewohnern von Ferguson und einer Lokalpolizei, die auftrat, als ob sie in den Krieg ziehen würde. Ferguson ist kein Einzelfall geblieben. Immer wieder sterben Unbewaffnete nach Auseinandersetzungen mit Polizisten. Oft sind die Opfer Afroamerikaner. So wie gestern ein Teenager in Arlington, Texas. Auch Christian Taylor war schwarz, hatte keine Waffe bei sich und ist tot. Und das, obwohl viele Polizeikorps im Land heute mehr in die Auswahl und Ausbildung von Polizisten investieren. Deren Arbeit wird zudem vielerorts mit Körperkameras aufgezeichnet und überwacht. Letzten Endes sind aber Ausschreitungen und Plünderungen wie jene in Baltimore Symptome eines viel größeren gesellschaftlichen Problems. Afroamerikaner sind im Schnitt ärmer, öfter arbeitslos und haben eine schlechtere Ausbildung als Weiße. Präsident Obama hat sich lange zurückgehalten. Doch Ferguson hat ihm gezeigt, dass er als erster schwarzer Präsident mehr tun muss.
I feel a great urgency to get as much done as possible.
Er wolle in diesem Bereich während seiner Amtszeit noch so viel wie möglich erreichen, erklärte er heute gegenüber dem Radiosender NPR. Viel Konkretes ist in den letzten 12 Monaten noch nicht geschehen. Nur bei gewaltlosen Drogendelikten tut sich was. Überdurchschnittlich viele Afroamerikaner sitzen deswegen hinter Gitter. Da ziehen sogar die einflussreichen konservativen Koch-Brüder mit, wenn auch aus anderen Gründen als Obama. Der Betrieb von Gefängnissen ist ihnen zu teuer.
Info 3, Abend.
Die mutmaßliche Mörderin ihrer eigenen Kinder, die Mutter aus Flach, hat sich offenbar in Untersuchungshaft das Leben genommen. Wie ist so etwas möglich? Und über den Einzelfall hinaus, warum kommt es in U-Haft generell häufiger zu Suiziden als später im normalen Strafvollzug? Inlandredaktor Dominik Meyer.
Wir haben ein Problem in unseren Untersuchungsgefängnissen, das sagt Thomas Meyer. Er ist Chefarzt der kantonalen psychiatrischen Dienste St. Gallen.
Die Haftbedingungen in Untersuchungshaft sind in der Schweiz außerordentlich streng. Die Insassen sind in den meisten Untersuchungsgefängnissen während 23 Stunden allein in der Zelle eingeschlossen, haben keine Beschäftigungsmöglichkeiten und praktisch keine Kontaktmöglichkeiten auch nach außen.
Meyer besucht als Mitglied der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter regelmäßig Untersuchungsgefängnisse. Meist gäbe es keine Beschäftigungsprogramme in U-Haft, kritisiert Meyer. Und Kontaktverbote nach außen würden häufig zu starr gehandhabt. Das, obwohl viele Insassen monatelang in Untersuchungshaft bleiben.
Diese Art von Haftregime ist sehr belastend. Auch ist der deliktische Hintergrund oft ein Faktor, der auch die Menschen natürlich destabilisiert. Und wenn man dann noch nicht weiß, wie lange die Untersuchungshaft noch dauern wird, dann kann das schon zu Suizidalität und Suizidversuchen gehen.
Im Schnitt der letzten Jahre nahmen sich in der Schweiz jährlich 5 Untersuchungshäftlinge das Leben. Die Suizidrate in U-Haft ist höher als in Vollzugsanstalten für verurteilte Straftäter, wo das Haftregime weniger streng ist. Thomas Noll ist Direktor des Schweizerischen Ausbildungszentrums für das Strafvollzugspersonal. Er sagt, dem Gefängnispersonal fehle es häufig an Fachwissen. Ein typischer Fehler, die Wärterinnen und Wärter würden es vermeiden, Häftlinge auf Selbstmordgedanken anzusprechen.
Das ist aber eben nicht richtig. Man sollte diese Leute ansprechen. Das wird häufig als Erleichterung empfunden von den Betreffenden, wenn sie über diese suizidalen Gedanken sprechen können.
Noll sieht Nachholbedarf bei der Schulung des Personals. Psychiater Thomas Meyer von der Nationalen Anti-Folter-Kommission sagt, Häftlinge mit Hang zu Suizid sollten rascher als heute in psychiatrische Kliniken verlegt werden. Zudem dürfe in heiklen Fällen Einzelhaft nicht in Frage kommen.
Das Alleinsein ist ein sehr großes Risiko. Das geht eigentlich nicht, dass jemand, der als suizidal eingestuft wird, in Einzelhaft 23 Stunden bleiben muss.
Bleibt die Frage, was Gefängnisse technisch vorkehren können, um Suizide zu verhindern. In den meisten Fällen erhängen sich die Häftlinge. Absolut verhindern lässt sich das aber gemäß Fachleuten kaum. Sie setzen auf besser ausgebildetes Personal, keine Einzelhaft in Risikofällen, sowie auf mehr soziale Kontakte und soziale Kontrollen.
Info 3 mit den Themen des Nachmittags war das. Nachhören kann man unsere Beiträge unter srf.ch/news. Für die aktuelle Sendung verantwortlich Christoph Studer und Daniel Hofer.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.